WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Uwe Schulz und Helmut Grote.
Wir sind sehr froh, dass wir Ihnen den ersten Advent ansagen dürfen. Morgen ist es soweit.
Ja, wunderbar.
Und kommt wieder mal sehr überraschend. Und deshalb habe ich zum Beispiel noch gar nichts vorbereitet, was Dekoration angeht, geschweige denn Knabberzeug, das saisontypisch wäre. Also das Spritzgebäck, das legendäre, ist noch nicht mal angedacht. Und ich habe auch noch nicht mal das kleinste Tütchen Spekulatius zu Hause. Wir müssen was tun, Herr Grote.
Ja, das wundert mich aber, dass Sie davon noch nichts haben, weil was mich zum Beispiel schon vor der Adventszeit, bevor sie anfängt, ich glaube, gefühlt seit 4 Wochen schon nervt, ist, dass man im Supermarkt ja quasi verfolgt wird. Man will eigentlich nur unschuldig zur Butter und wühlt sich da durch auftürmende Tütchen und natürlich nicht in der Qualität, wo ich gerne Spekulatius zum Beispiel, der ja auch gut sein kann, wo ich ihn gerne hätte.
Ich bin bekennender Dominosteineesser, aber auch da bitte von der besseren Güte. Sehr gerne, was der Konditor sich über Nacht hat angedeihen lassen.
Gibt es Dominosteine von besserer Güte?
Ja, schon. Bei mir im Dorf gibt es einen sehr ambitionierten Konditor. Aha. Dann bin ich ein großer Fan von Marzipankartoffeln. Auch die halte ich für Saisonware. Oh, Herr Grote fällt vom Glauben ab. Aber es gab Publikum, das gefragt hat, wo kommen Sie eigentlich so kulinarisch her? Mhm. Und jetzt wissen Sie aus den Tiefen des Raumes, Herr Grote. Aber wenn Sie einen hohen Mandelanteil haben, finde ich Marzipankartoffeln ganz toll. Sie dürfen noch nicht trocken sein. Und dann komme ich erst zum Gebäck. Allerdings gibt es da eines, das ist so eng verknüpft mit meinen schönsten Kindheitserfahrungen, dass Herr Grote es mir heute gönnt, darüber länger zu reden. Denn es gab einen Kampf zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung zwischen meiner Tante Else und meiner Tante Gerda, wer den besten Stollen über die Grenze zu uns herüberschickt. Mhm. Und sie lagen immer gleich auf. Wir hatten großen Spaß, denn das waren immer so 3-Kilo-Teile, die auch lange gehalten haben. Und es waren die besten Stollen meines Lebens aus der Region Dresden, so wie er sein muss. Und ich habe lange sehnsüchtig geguckt in dieser Sendung, dürfen wir über Stollen reden, und heute kommen wir dazu.
Dann bin ich ja mal gespannt, wenn Sie so eine solche Expertise qua verwandtschaftlich schon haben, da bin ich ja mal gespannt, wie Sie weiterhin mit unserem Thema hier umgehen werden.
Ich freue mich jetzt schon darauf. Wir haben uns vorbereitet, damit Sie auch eine Orientierung haben, was eigentlich guten Stollen ausmacht. Wir werden auch noch darüber reden, was den Dresdner vor allem von vielen anderen unterscheidet. Aber vor allem sollten Sie, wenn Sie jetzt tatsächlich auch, wie ich noch, auf den letzten Drücker in den Supermarkt wollen und sich irgendeinen Stollen holen möchten, wissen, worauf es ankommt. Und dafür haben wir unsere Cheftesterin hier, Sigrid Müller, mit der wir gleich drüber reden werden. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird eine harte Prüfung.
Aber es ist Stollen, das kann ich sagen. Stollen gibt es auch in gut. Und es gibt ihn sogar auch in gut gekauft. Deswegen bin ich auch gespannt, ob Sie wenigstens einen gefunden haben.
WDR 5, alles in Butter. Erster Advent steht vor der Tür, für mich der Start in die Stollensaison, das habe ich schon preisgegeben. Wenn Sie jetzt sagen, wir könnten ja noch schnell selbst einbacken, dann müssen wir Ihnen gleich schon mal den Zahn ziehen, Herr Grote, die Zeit reicht nicht mehr.
Das kommt ein bisschen drauf an, also unter 2 Wochen Lagerzeit ist Frevel, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einen richtig schönen Butterstollen zu backen. Besser ist 3 Wochen und eigentlich, wenn man dann für Weihnachten noch einen haben will, okay, aber eigentlich, ich bin auch so ein Adventszeit-Stollenesser, dafür ist es zu spät, aber wir haben gleich noch eine kleine Alternative für die, die es verpennt haben.
Also greifen wir tatsächlich beherzt ins Regal im Supermarkt oder vielleicht auch im Feinkosthandel. Da gibt es einen kleinen Ausflug gleich hin. Wir haben unsere Cheftesterin losgeschickt, Sigrid Müller, und sie Stollen testen lassen, natürlich wieder mit einer richtigen Expertenrunde. Ich glaube, die Königin der Stollenkunst, das ist der Dresdner Stollen.
Genau.
Davon haben wir aber nur einen in der Auswahl.
Den gibt's also bei Supermärkten und bei Discounter nicht so häufig, habe ich festgestellt. Also ich bin da wirklich rumgelaufen, in etlichen Geschäften gewesen. Ich habe nur einen Dresdner Stollen gefunden. Also es gibt 2 praktisch, einen in Bio-Variante und einen in normaler Variante. Ich habe mal jetzt mal die Bio-Variante genommen, weil ich dachte, schauen wir mal, wie die Dresdner das auch in Bio hinkriegen. Das war dann irgendwie nicht nicht so berauschend. Also getestet haben wir 9 Butterstollen, also wirklich die Originalvariante ohne Marzipan. Das war mir also wichtig, wie es eben auch in Dresden original gebacken wird. Und eingekauft habe ich eben in Supermärkten bei Discountern und auch in Bioläden. Und 2 Biostollen waren auch dabei. Und probiert hat ein Bäckermeister, der natürlich selber Stollen hier backt in Köln, auch mit großem Anspruch auf Qualität. Dann eine Vertreterin des Netzwerks Haushalt, die auch zu Hause regelmäßig zu Weihnachten Stollen für ihre Familie backt, und ein Mitglied von Slow Food, das ist ein Verein für gutes Essen.
Und ich habe schon angedeutet, das ist einer der Tests, die sind fast schief gegangen. Also Sigrid Müller konnte am Ende kaum glauben, als sie zusammengerechnet hat, die Punktzahlen, wie schlecht die Resultate waren.
Ich war schon wirklich etwas geängstigt, muss ich sagen, weil es ging schon so schlecht los, dass ich dachte, oh wei, das ist ja Katastrophe. Also die Ergebnisse waren wirklich deprimierend. Das, nur ein Stollen war befriedigend, wo dann die Tester auch sagt, na ja, okay, geht so, aber kann man essen. Es gab 4-mal ausreichend und 4-mal auch mangelhaft, und zwar richtig saftiges mangelhaft an der unteren Skala von mangelhaft. Und so ein Ergebnis, so schlecht, das gibt es wirklich selten in Kostproben.
Wir wollen Ihnen das gleich trotzdem zumuten, denn es gibt einen ganz kleinen Rosinenstreif am Horizont. Vielleicht können wir das noch Ihnen in Aussicht stellen. Wenn wir den Dresdner Christstollen angucken und seine Geschichte, die geht zurück, wenn wir in den Urkunden so rumkramen, bis 1474 erste Erwähnung. Da war das aber noch weit entfernt von dem, was wir heute Stollen nennen. Da war das wirklich eine Fastenspeise, auf die geht das wohl überall zurück. Solche Süßspeise für die Saison, ohne Zucker damals noch, ohne Butter. Das war also vor Luthers Geburt. Dann hat irgendwann der Papst auf Drängen der Sachsen gesagt, okay, Butter könnt ihr reinpacken. Das war 1491.
Die und Sachsen, ne?
Wissen, ja, auf die was sind ankommt. Clever. Und 1560 dann, der große Wendepunkt in der Geschichte des Dresdner Stollens zumindest. Dann wurde er fürstlich, adelig, und fortan haben sich dann auch alle Landesherren immer drum bemüht, die besten Stollen zu bekommen, und August der Starke war vorneweg dabei.
Ja, der hat ganz großen Stollen backen lassen, also der war ein absoluter Stollenliebhaber, hat so einen 7 Meter Riesenstollen gebacken und angeblich alle geworden, die Leute waren begeistert. Wie der geschmeckt hat, weiß man natürlich nicht so genau, also die wir getestet haben, die waren nicht so doll, das muss man einfach mal sagen, die waren zu trocken, das waren fast alle, hatten das Problem. Zu süß, wir hatten kaum Gewürzaroma und kaum Buttergeschmack. Also das, was ein Stollen ausgemacht hat, war da nicht zu finden.
Freunde.
Und besonders schlimm, das muss ich jetzt mal sagen, also unser Testverlierer war der Christstollen der Firma Kron. Da waren die Tester völlig enttäuscht.
Eigentlich ein bisschen gruselig. Es hat nicht nach Stollen gerochen, es hat nicht nach den Gewürzen gerochen. Die Butter ist wahrscheinlich mal vorbeigetragen worden. Der Geschmack ist nicht nach Stollen. Keine Gewürze, immerhin ein paar Rosinen, merkt man. Kein Stollen, den ich jemals kaufen würde.
Leider kann man den im Laden nicht angeschnitten sehen. Also wenn ich den aufschneiden würde zu Hause, würde ich sagen, wie sieht der dann aus? Rosinen sind schlecht verteilt, der Geruch geht gar nicht, riecht überhaupt nicht nach Stollen. Für mich ist der nicht essbar. Geschmack ist unmöglich.
Also ich habe meine Augen zugemacht und habe gerochen und wollte mich als Kind an Weihnachten erinnern. Und dieser Geruch war definitiv nicht da. Was mir unangenehm, sehr unangenehm auch aufgefallen ist, nach hinten heraus habe ich einen Beigeschmack, der mich an Backpulver oder Natrium erinnert. Sehr, sehr, sehr unangenehm.
Ja, das war also der Stollen von Kronen und mit 35 Cent pro 100 Gramm, muss man einfach mal sagen, weil er mit Abstand der preiswerteste, und da bleibt ganz offensichtlich die Qualität auf der Strecke bei dem Preis.
Ja, ich glaube, da können wir jetzt schon mal desensibilisieren. Für meine Begriffe geht guter Stollen, und das werden wir später auch nochmal hier bei Alles in Butter vertiefen, geht, glaube ich, ein guter Preis erst bei 25, 28, 30 Euro das Kilo los.
Genau da fängt es ungefähr an. Jawohl. Ich habe den übrigens gerade schon probiert, ich muss es loswerden. Der schmeckt ja wie ein altgewordenes, schlechtes Weißbrot mit dann noch Rosinen durchgeschossen, ja, und sonst also nichts.
Mangelhaft, das war ganz am unteren Ende. Aber ich muss zur Ehrenrettung sagen, unseres Stollenangebotes, was ich da gekauft habe. Es gab einen Stollen, einen einzigen, wo die Tester gesagt haben, okay, das geht so einigermaßen. Das war der Bio-Stollen von Herzberger, und der war mit Dinkelmehl gebacken.
Erfreulich. Ist zwar ein bisschen arg trocken, aber da kann man drüber hinwegsehen. Der schmeckt vernünftig, es schmeckt nach Weihnachten. Auch der Geruch ist weihnachtlich, bisher ein Highlight. Zwar nicht auf hohem Niveau, aber immerhin.
Das Aussehen ist okay, die Krume ist trocken und bröselt, aber der Geschmack und der Geruch war gut. Und das Angenehme fand ich, dass Dinkelmehl verwendet wurde, was ja eh schon einen nussigen Geschmack von sich aus hat. Also das wäre einer, den würde ich auch selbst essen.
Ich würde sagen, von den bisher verkosteten schmeckt er mir am besten. Den würde ich eventuell sogar kaufen. Er hat Gewürze, ich glaube auch Muskatblüte, vielleicht sogar ein bisschen Ingwer drin. Ich bin nicht sicher. Ist lecker.
Ja, das war der Siegerstollen. Der hatte auch einen, sagen wir im Vergleich, innerhalb des Tests jetzt einen stolzen Preis, 2,20 Euro pro 100 Gramm. Mhm. Und boah, der hat einigermaßen geschmeckt.
Hatten Sie also jetzt auch schon, probieren Sie mal.
Ja, genau, auch schon, weil ich es hinter mich bringen
Herr
wollte.
Gute, und war schon soweit.
Interessant ist ja, ich mache ja immer das Spielchen, wenn Sie Dinge mitbringen zum Probieren, dass ich denke, für mich selber, das Spielchen kann ich schon am Aussehen erkennen, ob welcher der Beste ist und welcher der Schlechteste. Hier war es wirklich einfach. Der andere sieht ja auch so aus, dass man ihn schon nicht mehr anfassen möchte. Der sieht ja schon trocken aus und hat so wie so einen...
Der fällt doch auseinander.
Wie so einen gräulichen Überzug hat er noch. Wobei ich jetzt bei dem anderen auch sagen muss, hier bei dem, das bestätigt wieder, dass es bestimmte traditionelle Gebäcksorten gibt, die isst man entweder erstklassig oder gar nicht. Und auch der Siegerstollen gehört für mich da leider dazu. Das geht nicht, dass ein Stollen so krümelt.
So trocken ist, ne?
Das ist das Prinzip.
Das war das Hauptproblem bei allen Stollen.
Ja, aber natürlich, das ist das Prinzip von dem Hefeteig. Und da können Sie eben dran sehen, weil ich bin ja ein alter, passionierter Stollenbäcker selber, wenn Sie einem Hefeteig nicht Zeit genug geben und nicht genug Butter mitgeben und das noch in der Lage sind, das ordentlich miteinander zu vermischen, dann kriegen Sie einen bröseligen Stollen und der ist mir auch zu süß.
Und, also das mir ist halt so wenig Aromen vielfältig. Ja. Ich kann verstehen, dass er im Vergleich besser abschneidet.
Die waren schon weich.
Also es ist ein großer Unterschied, wenn man das die stimmt. beiden jetzt schmeckt.
Ich will Herrn Grote noch assistieren. Wenn ich mir durchlese, was allein nach den Regeln, die einen Dresdner Stollen ausmachen, so alles reingehört, dann ist das richtig Aufwand. Rosinen, Butter, süße Mandel, bittere Mandel, Oranger, Zitronat, Mehl, Wasser, Hefe. Dann kommen noch dazu Vollmilch, Kristallzucker, Butterschmalz, Zitronenschale, Speisesalz und so weiter. Und wenn ich das dann auch noch schön präsentieren will, dann braucht sowas einfach Zeit und dann kostet das auch irgendwann Geld, glaube ich.
Ja, und ich meine, auf ein Kilo Mehl 500 Gramm Butter ist ja auch nicht ohne. Das heißt, da ist schon wirklich, sind da qualitätvolle Sachen drin in so einem richtigen Dresdner Stollen, ne?
Also wir haben es jetzt festgemacht, vor allem so am Bröselfaktor. Ich finde, man sieht sogar im Schnittbild schon, dass das eine ein schlechter Stollen ist. Die Rosinen, das Orangeat, sehr eigentümlich verteilt. Die Rosinen sehen auch nicht mehr schön aus, sind so zerfleddert oder sehr klein zusammengesackt. Das ist beim etwas besseren Stollen zumindest hübscher geraten, auch fürs Auge. Woran erkenne ich noch einen guten Stollen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, man muss einfach sich mal durchprobieren, denke ich, und man... denke, das ist auch ganz wichtig, man darf nicht den preiswertesten kaufen. Das geht bei Stollen wirklich gar nicht. Und mal
dann
schauen, also den
Anschnitt angucken.
No, und das, ich würde, das andere wäre aber noch zum Bäcker zu gehen. Und, und tatsächlich, meistens kann man da probieren.
Das ist besser, genau.
Man muss ihn probieren. So ein Bäcker auch in den Innenstädten, der wirklich auch handwerklich arbeitet, die packen dann genau wie in den Kuchen auch ihren Stolz damit rein. Und dann ist es eine Frage der Stilistik auch immer noch. Also die Rheinländer, die lieben das mit dem Marzipan drin. Ganz schlimm finde ich, wenn dann noch so ein richtiges Marzipan-Rollenstück
so da, sind da drin
eingezogen ist. Ja, aber da muss man sagen, das ist jetzt eine Stilistik. Und aber beim Bäcker kann man, wenn man einen guten hat, durchaus mit einem mindestens akzeptablen bis leckeren Stollen fündig werden. Das
aber
geht.
Ich würde sagen mal beim Discounter oder im Supermarkt, wenn ich so einen kaufe, dann würde ich zu einem Dresdner Stollen greifen, weil also die gibt es auch zu kaufen, industriell hergestellte Dresdner Stollen, weil da ist einfach auch von der Rezeptur, die sind etwas weniger künstlich, würde ich sagen. Ja. Es gibt so gut wie keine Aromastoffe und es gibt kein Pflanzenfett, das ist verboten in dem Dresdner Stollen, also zum Beispiel kein Palmöl und sowas, was in allen anderen Stollen drin ist. Also
aber da wieder darauf achten, dass nicht einfach nur Dresdner Stollen oder Dresdner Art draufsteht, sondern dieses schöne Siegel
das
drauf.
Das muss drauf sein,
goldene. Genau. Ich glaube, es ist sogar August der Starke.
Es
oder
ist ein Reiter, ein goldener Reiter, der da drauf ist und es ist auch dieses europäische Originalitätszeichen drauf. Also das muss drauf sein, sonst ist der Stollen nicht echt.
Das habe ich Ihnen schon versprochen. Herr Gothe wird demnächst auf Reisen gehen und auch solche Dresdner Konditoren und Stollenbäcker besuchen. Mhm. Davon gibt es ungefähr 120 und das sind dann hoffentlich diejenigen, die uns zeigen, was einen guten Stollen ausmacht. Diese hier waren es zumindest nicht. Das waren, naja, ambitionierte Versuche, bis manchmal auch die Versuche zumindest so ein Imitat herzustellen.
Ich freue mich schon drauf, wenn Herr Schulz mal ein halbes Jahr bei uns ist, dann werden seine Urteile über diese Ergebnisse auch nicht mehr ganz so höflich ausfallen.
Stimmt.
Er hat noch nicht so viel gelitten.
Das gibt sich dann. Ne?
Jetzt könnten natürlich die einen oder anderen sagen, ihr habt ja vielleicht auch Stollen erwischt, die Transportschäden erlitten haben. Will sagen, wurden falsch gelagert oder wurden nicht gut eingepackt. Soviel ich weiß, muss ja der Stollen dann auch irgendwann mal hermetisch abgeriegelt sein in seiner Reifezeit. Ob da was schiefgegangen ist, aber das gehört schon dazu. Also die Lagerung des Stollens ist dann letztlich entscheidend für den Erfolg, wie gut er auf den Teller kommt.
Ich weiß überhaupt nicht, ob diese Stollen in der Lage sind, das zu tun, was man normalerweise bei einem Selbstgebackenen hat. Also zum Beispiel schwöre ich da darauf, dass der Stollen in der Lagerzeit immer unterm Bett liegen muss. Mhm. Weil das in unserer Wohnung der kühlste Platz ist. Mhm. Und meine Frau sagt immer schon, du musst auf jeden Fall Stollen machen, auch wenn ich ein Jahr keine Lust mehr habe, weil ich sage, ich schlafe sonst schlecht. Und der Rekord liegt übrigens bei 14,
die unter dem Bett liegen.
Und da ist zum Beispiel das mit dem Einpacken ist nämlich ein Problem, weil wenn Sie einen selbstgebackenen Stollen, um mal kurz dazu zu bleiben, wenn Sie den in Zellophan oder in Klarsichtfolie einrollen, dann riskieren Sie, dass der schimmelt, weil der innen drin feucht ist, weil der ist ja nicht trocken, wenn man ihn so macht. Und ich habe die Variante doppelte Alufolie und das funktioniert immer. Da kann ich Ihnen jetzt aber keine wissenschaftliche Begründung für liefern. Ich weiß, dass es so geht, aber er ist natürlich nicht hermetisch abgeriegelt.
Also wenn man ihn lagert, also gekauft hat und lagert, dann kann man das auch mit Alufolie machen, recht kühler Ort. Und dann hält er auch 2 bis 3 Monate, würde ich sagen, kann man dann so einen Stollen auch noch genießen.
Was ich damit sagen wollte, die müssen ja bei der Fertigung, bei der industriellen Fertigung irgendwas dafür tun, dass der in der hermetischen Abriegelung nicht schimmelt. Und stimmt ja auch schon wieder was nicht.
Da haben Sie Zweifel, ob das alles mit rechten Dingen zugeht.
Nee, das geht mit rechten Dingen zu, aber die können bestimmte Dinge, die vielleicht die Aromenentwicklung fördern, nicht machen, weil die auch mit Feuchtigkeit mit durchziehen.
Dann arbeiten die auch mit Emulgatoren und solche Sachen, ne? Ja. Also die dann auch ein bisschen die Feuchtigkeit binden und so, klar.
Wir haben noch einen Tipp, gerade wenn jemand sich auch einen etwas teureren Stollen gegönnt hat, so für 30 Euro oder um den Dreh, und ihn dann anschneidet, wie wir das so gern vom Brotlaib. Bei uns hieß das vorne mal Renftel, also damit erstmal vielleicht. Und dann merkt, oh, jetzt ist aber noch ganz schön viel Advent übrig und der Stollen noch nicht alle und der wird langsam trocken. Der Tipp ist ganz einfach.
Ja, das fand ich auch, wusste ich nicht, habe ich gelesen, in der Mitte anschneiden und dann wieder zusammenschieben. Dann bleiben die Anschneidestücke und Teile trocken und dann einpacken, sodass der Stollen also sozusagen von der Mitte ausgeschnitten wird.
Also Sie sehen mich etwas sich zurücklehnen, weil ein Stollen, der im gotischen Haushalt auf den Tisch kommt, den können Sie auch noch 2 Tage offen liegen lassen, dann ist er immer noch nicht trocken.
Gut, aber es kommt nicht jeder Stollen aus dem Haushalt von Herrn Gothe.
Ich dachte, wir machen gerade hier ein völlig starkes Verdikt dagegen, überhaupt Stollen zu kaufen.
Wir kommen darauf zurück, wie Sie noch einen Stollen selbst zaubern können, aber auf die Schnelle werden Sie es heute nicht mehr schaffen. Deshalb, wie gesagt, gleich die Notlösung. Sie finden die Testergebnisse von Sigrid Müller und ihren Expertinnen und Experten natürlich auf wdr5.de bei Alles in Butter. Und wir können den Siegernamen gerne nochmal nennen, also relativer Sieger.
Gut, das war die Firma Herzberger, der Biostollen mit Dinkelmehl.
Ja, und danach kommt dann im Grunde, wenn wir es zusammenfassen, nichts mehr.
Stimmt.
Was könnte jetzt helfen? Wir könnten natürlich einfach mal ein bisschen näher hierbleiben. Also ich glaube, die kürzeste Reise von Nordrhein-Westfalen aus, so ab Bielefeld nach Dresden, sind Sie immer noch locker 4 Stunden unterwegs. Sie könnten innerhalb von 3 Stunden oder 2,5 auch Richtung Aachen sein und dann da eine Köstlichkeit aus unserer Region genießen.
Ja, ich habe nämlich gedacht, wir können jetzt nicht nur über Stollen, die ja ihren Ursprung eher in anderen Teilen der Bundesrepublik haben, können wir nicht nur da bleiben, sondern wir müssen auch, das Gute liegt so nah, gucken. Und ich kann nur sagen, ich habe mich nach Aachen aufgemacht und ich kann, wenn ich aus dem Walde wieder da bin, Wunderliches berichten.
Wir sind gespannt.
Ja, das sind die Geräusche von Printen auf Porzellantellern. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben Ihnen versprochen, da wir nun so lange an den industriell gefertigten Stollen herumgemäkelt haben, zumindest eine Erste-Hilfe-Variante könnten wir Ihnen anbieten, die jetzt nicht wirklich Stollen ist, aber sehr viel von seiner Charakteristik transportiert.
Muss man eben dazu sagen, wir denken uns jetzt mal vom Stollen weg, aber für die, die es verschlafen haben und trotzdem in den Genuss annähernd guten Stollengeschmacks kommen wollen, habe ich einen Vorschlag: Stollenkonfekt auf der Basis von Quarkölteig, der übrigens auch dazu führt, dass er nicht trocken wird. Und ansonsten nächstes Jahr eher dran denken, wenn man einen richtigen haben will.
Das Rezept finden Sie natürlich im Netz. Alles in Butter ist dafür berühmt, dass Sie auch Sachen einfach nachmachen können. Denn Herr Gothe hat nie Rezepte, die nicht zu bewältigen wären. Aber jetzt kommen wir zu dem, was unseren Raum hier schon seit gefühlt einer Stunde komplett ausfüllt. Wir sind schon an die Wand gedrängt von den olfaktorischen, überwältigenden Eindrücken.
Es duftet nach Weihnachten, ne?
Ja, Sigrid Müller ist auch schon weg vom Stollen,
ja,
gedanklich.
Ja, absolut.
Das hier ist die höchste Kunst, der zumindest Herr Gothe westlich des Rheins in Konditoreien und speziellen Bäckereien jemals begegnet ist. Ich habe Sie selten so begeistert erlebt nach solchen Besuchen.
Ja, ich bin bis heute noch nicht runter. Es ist schon 3 Tage her, dass ich da war.
In Aachen.
Aber ich komme nicht runter von diesem begeisternden Weg durch Aachen. Ich habe tatsächlich auch sämtliche handwerklich arbeitenden Printenbäcker durchprobiert, wobei man schon wieder sagen muss, es gibt nur einen einzigen Bäcker, der wirklich ein reiner Printenbäcker ist. Alle anderen machen andere Sachen auch und machen natürlich als Weihnachtsgeschäft, weil die Printe ist zu 80% Weihnachtsgeschäft, die Printe auch. Hier haben wir mit der Printenbäckerei Klein aus Aachen, haben wir den einzigen lupenreinen Aachener Printenbäcker, 4. Generation seit 1912 und bis heute die Printe nach dem Rezept des Urgroßvaters gebacken.
Das ganze Jahr über, Printe?
Die backen das ganze Jahr über, machen aber auch das Hauptgeschäft um Weihnachten. Und dann habe ich Andreas Klein, den jetzigen Juniorchef, danach gefragt, gibt es sie, die Urprinte?
Ja, ganz klar, ja. Die Urprinte ist die klassische Kräuterprinte aus dem Basisteig, der komplett unverändert einfach nur in Form gebracht wird und gebacken wird. Und man braucht ein dunkles Weizenmehl und 3 verschiedene Zuckerarten, nämlich den Kandiszucker, den dunklen Farinzucker oder auch als brauner Zucker bekannt und einen Zuckersirup, ähnlich wie das Rübenkraut. Und dazu noch die typischen passenden Gewürze, die oft in die weihnachtliche Richtung gehen, wie zum Beispiel Anis, Koriander, Zimt, Nelken, Piment, Kardamom. Da kann man dem Gaumen freie Freude lassen.
Und da merken wir schon, das ist ein Mann, der ist gewohnt, über sein Produkt zu reden. Er machte auch Führungen. Wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen für diesen Laden, aber er scheint es wirklich verdient zu haben, erwähnt zu werden. Wenn einer es schafft, printen.de als Internetadresse für sich zu sichern, dann war der wirklich schon ambitioniert. Kurzer Ausflug nochmal in die Geschichte. Es gibt Jahrhunderte Traditionen, solches Gebäck zu fertigen. Ich glaube, es gibt kaum eine Kultur, die nicht versucht hat, ihre Früchte und Kerne über den Winter zu retten, bis hin zum Panforte in Siena. Diese Printe soll mitverwandt sein mit dem, was belgische Wanderarbeiter mitgebracht haben, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann haben sich das die Öcher zu eigen gemacht. Ursprünglich, und daher hat sie wohl ihren Namen, in diese Modeln hineingedrückt, geprintet, sodass sie dann schöne Formen hatte. Wir kennen also diese Kasper oder Pferde oder was auch immer. Und jetzt sind sie natürlich auch, weil sie in Serienfertigung gehen, eher diese bekannte Form wie sehr lang geratene Dominosteine.
Wobei, also aus es dem Spiel. Wobei es auch die großen noch gibt. Also das ist allein schon schön zu gucken, wenn man in diese Printenbäckerei geht. Die sind ja zum Teil 60, 70 Zentimeter lang und haben auch einen Metallrahmen. Und das Drucken oder Drücken, Printen, das können Sie mal erkennen, warum das so nötig ist. Ich habe von Herrn Klein...
Was ist das denn?
Teigknorr.
Ein Wackerstein.
Man könnte auch sagen, wenn es nicht braun wäre, würde ich sagen, könnte man sagen, sieht aus wie angerührter Beton kurz vor dem Ganzfestwerden.
Ja, genau.
Und probieren Sie das mal, weil das ist
der rohe Teig.
Das ist der rohe Teig nach dem Urrezept von 1912.
Okay. Mürbe, zäh.
Und
sehr lecker.
Der konnte übrigens jetzt so nicht in den Ofen. Und der muss nochmal weich geknetet werden. Weich heißt aber nicht, dass er dann wirklich weich ist.
Sehr aromatisch. Unglaublich.
Also, Sie haben ja meine Begeisterung eben schon vorweg anmoderiert. Aber gehen Sie mal in diese geschmackliche Analyse. Das ist ein Wunderwerk an Ausgewogenheit von Zucker, Gewürzen, bisschen Säure. Also es ist, finde ich, in sich schon, der Teig an sich ist schon so lecker.
Und tatsächlich hinten raus, aber so leicht Pfeffriges auch noch, oder? Ich weiß nicht, was das ist, aber ja, das finde ich an solchen Kuchen ganz schön.
Das ist ja, weil so ein Teig handwerklich gemacht eben, während seiner Ruhezeit, und das sind 24 Stunden, über die wir hier reden, obwohl er eben kein Hefeteig ist, der entwickelt über die Zeit Aromen, die er nur so haben kann. Und Herr Klein sagt uns welche.
Der Printteig ist ganz anders als ein Hefeteig, der auch gehegt und gepflegt werden muss. Er ist fest, er ist unglaublich schwer zu handeln. Der Zuckersirup muss eine gewisse Temperatur erreicht haben, denn er ist unsere einzige flüssige Komponente im Teig. Damit er dann auch alles binden kann, machen wir ihn zu kalt, kriegen wir das Bindergebnis nicht hin, machen wir ihn zu warm, dann schmilzen unsere andere Zucker. Also es sind so viele, viele kleine Feinheiten, auf die man achten muss. Auch teilweise die Reihenfolge, wie Zutaten in unseren Knetkessel kommen, ist ganz, ganz wichtig. Ich darf keinen Kandiszucker direkt auf den heißen, flüssigen Zuckersirup kippen, dann ist er direkt geschmolzen, sondern die müssen erst später dazukommen. Zeit ist ganz entscheidend bei der Printe. Denn Printenteige sollten abgelagert werden, damit die Gewürze richtig schön durch den Teig durchziehen können und wir ein schmackhaftes Produkt haben. Ein zweiter Hintergrund ist ein backtechnischer Hintergrund, den der Verbraucher weniger kennt. Und zwar bilden sich in dem Teig ganz natürlich Säuren. Denn die Enzyme des Mehles, die arbeiten. Und diese Säuren sind später für den Backprozess sehr wichtig. Denn die Printe wird später noch gelockert mit Natron, was jeder zu Hause als Backpulver kennt. Und Natron reagiert jetzt auf Hitze und Säure. Die Hitze haben wir im Ofen. Und die Säure bildet sich durch die Lagerphase ganz, ganz natürlich. Und lagere ich einen Teig nicht ab, muss ich schon gucken, dass ich andere Säuren in den Teig reinbekomme, künstlich zufüge, damit ich nachher ein schönes Backergebnis habe. Und das versuchen wir zu vermeiden, indem wir ganz klassisch arbeiten und keine Zusätze brauchen.
Und das Resultat ist überzeugend. Das war das Knacken einer Printe, die Herr Gothe frisch für uns mitgebracht hat.
Jetzt kommen wir zum
hat.
Knackpunkt.
Ja. Ja, das, was ich an Printen bisher nicht mochte, nämlich dass
das hier,
sie so unglaublich hart sind. Ja. Ja,
sie liegen, sie liegen auf der 90%-Linie, dass Leute immer sagen, nee, esse ich nicht so gerne, weil es hakt.
Ne, und ich meine, schmeckt lecker, aber
es gibt Sie ja auch nehmen das nicht ernst, Herr Gothe. Nein, es gibt ja auch das Gerücht, dass die Aachener Printenbäcker alle einen Vertrag mit dem Zahnarzt haben.
Das glaube ich auch.
Herr Klein hat mir glaubhaft versichert, dass, wenn die Printe gut ist, eigentlich eher die Printe nachgibt als der Backenzahn.
Und sie gibt Hoffnung.
Und wir reden jetzt mal über Geschmack und nicht über Fimschereien, was hart oder weich angeht.
Sie sind der Texturfachmann.
Ja.
Also geschmacklich. Ja gut, ich muss Sie jetzt komplett überfordern, aber ich fand den Teig noch ein bisschen aromatischer, kurioserweise. Jetzt beim Backen hat sie eine andere...
Also die Schärfe ist zum Beispiel weg
jetzt, ne? Vorher tönte mehr Anis raus, das ist jetzt ein bisschen zurückgetreten, aber
ja, und
sehr
zum
lecker.
Vorteil des Gebäcks, weil jetzt erst ist alles harmonisiert, weil eben hat der Anis ja ein bisschen vorgeschmeckt und jetzt ist er schön zurückgezogen. Und übrigens, weil Herr Klein natürlich auch weiß, dass es so Weicheier gibt wie Sie beide und er da an die auch gerne verkaufen möchte. Hat er noch ein Statement dazu abgegeben?
Ja, hart oder weich?
Ja, hart oder weich.
Immer hart. Denn wir haben nichts im Teig, was irgendwo den Teig geschmeidiger wird. Es ist kein Honig drin und der Zuckeranteil in der Printe, der karamellisiert beim Backen. Dadurch härtet sie aus und ist erstmal immer hart. Aber es gibt auch immer mal wieder welche, die mögen dann doch was Weicheres. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, eine Printe weich zu kriegen. Viele arbeiten natürlich vom Grundteig her schon mit anderen Zutaten, wie zum Beispiel Honig. Wir möchten aber auch das Grundrezept nicht verändern. Wir möchten den Geschmack so beibehalten, wie er ist. Und von daher lagern wir jetzt eine harte Printe in Räumen mit einer recht hohen Luftfeuchtigkeit ab. Der Zucker kann aber langsam diese Feuchtigkeit aufnehmen. Und so wird die Printe langsam weich. Damit sie aber dann auch auf Dauer weich bleibt, müssen wir sie im Anschluss noch rundherum mit Schokolade ja quasi isolieren, damit die Feuchtigkeit nicht mehr raus kann. Und so ist dann bei uns jede Weichprinte auch immer eine Schokoladenprinte. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass jede Schokoladenprinte auch immer eine Weichprinte ist. Denn es gibt natürlich auch viele Liebhaber, die gerne harte Printe mit Schokolade essen. Aber für die überziehen wir dann die harte Printe auch nur von der Oberseite mit Schokolade, sodass diese Printe durch die Unterseite weiter atmen kann und sich dann auch noch der Umgebungsfeuchtigkeit beim Kunden anpassen kann. Man kann sagen, eine Zeit lang nach dem Backen ist dann eine Printe nur noch so hart, wie sie gelagert wird. Lagern wir sie feucht, wird sie weich. Und lagern wir sie trocken, bleibt sie hart.
So. Ich habe sofort einen Lernerfolg erzielt. Ich drehe die Printe einfach um und sehe, diese hier ist schokoliert und zwar rundum. Dann muss das hier eine Weichprinte sein. Ich bin sehr froh, dass Sie an mich gedacht haben.
Und die gibt's in dunkler Schokolade und in heller gibt's auch mit Haselnüssen.
Sieht sehr gut aus.
Und Sie dürfen natürlich gerne auch probieren, das ist Mandelsplitter.
Ja, schon, wenn man das bricht, ganz anders.
Unter der Schokolade.
Und da die Printenbäckerei Klein ja auch sehr geschäftstüchtig ist, gibt es das in sämtlichen Formen, Darreichung. Das Schlimmste ist das hier, dieser offene Behälter als Konfekt.
Jetzt bin ich ein Printenfreund.
Ne? Und das ist aber harte, ne?
Und damit, ich das wieder nicht.
Damit dann alle Bescheid wissen, wenn auf so einer Tüte Aachener Printen draufsteht, sind die erstmal hart. Sonst steht weich drauf oder der Bäcker sagt, die waren weich.
Ja, für die Weichen.
Und das Abgefahrenste ist allerdings, Sie können ja dann harte kaufen und weich werden lassen.
Ja, habe ich jetzt gelernt.
Ne? Und die, aber alle diese Printen sind aus dem einen Grundteig gemacht. Und alle
aus diesem Wackerstein, den Sie mitgebracht
haben. Und alle schmecken unterschiedlich. Und da haben wir jetzt wieder eine kleine Lektion in Geschmackslehre, dass je nachdem die Größe, wie es gebacken wird, Einfluss auf den Geschmack hat, auch ob es weich oder hart wahrgenommen wird. Und ich muss gestehen, ich war eigentlich ein größerer Freund der harten. Inzwischen bin ich ein absoluter Freund aller dieser
Darreichungsformen. Wir haben ihn schon fast über den Tisch gezogen, Frau Müller.
Genau, so ein bisschen haben wir ihn überzeugt. Ne? Also die harten schmecken, finde ich, aromatischer als die weichen. Das ist auf jeden Fall so. Aber gut, da kommt jetzt hier noch die wunderbare Schokolade dazu. Hm. Also weiche Printen immer.
So oder so, im Gegensatz zu den Dresdner Stollen, die man vor Ort bestimmt auch so super kaufen kann, aber bei uns nicht. Diese Printen sind aus unserem Lande, aus Aachen.
Ich habe im Mittelteil nicht aufgepasst, Herr Gute. Wie lange verbringen die eigentlich zwischen diesem Zustand Wackerstein und dem, was wir hier auf dem Teller haben, höchst schmackhaft, im Ofen? Trocknen die nur oder werden die wirklich gebacken?
Die werden gebacken, aber fragen Sie mich jetzt so genau nicht, habe ich ehrlich gesagt, als ich war mehr auf der Spur der Geschmackszusammensetzung, muss ich jetzt gestehen, habe ich gar nicht gefragt.
Da aber haben wir noch einen Rechercheansatz für die nächste Aachenreise.
Sie werden auf jeden Fall gebacken. Was ich aber sagen kann, ist mit absoluter Sicherheit, dass man das zu Hause selber nicht so backen kann, wenn Sie sich mal angucken.
Das kriegt man nicht hin.
Nein, nein, das ist einfach nicht Statiker rufen vorher.
Der ist nicht klar zu kriegen im normalen Knetwerk einer Rührmaschine.
Frau Müller und ich haben heute was gelernt über Herrn Gothe, das wir nicht wussten, nämlich, dass seine Kindheit geprägt war nicht nur von solchen süßen Gelagen in der Adventszeit, sondern auch von einem Brauch, nach der Süßigkeit unbedingt noch einen Gegenakzent zu setzen.
Irgendwie sehr ruhrgebietsmäßig fand ich das
bei
jetzt.
Uns, ich kenne das nicht. Nach Buttercremetorten rief bestimmt 3/4 aller Gäste riefen nach Herzhaftem.
Ja.
Zum Beispiel?
Dann gab's Marschmusik, oder?
Ja. Man hätte Schinken geben können, aber bei uns gab's Leberwurst und deswegen habe ich jetzt gleich
auch nach der Sahnetorte
Leberwurst mitgebracht. Mhm.
Und da sehe ich sie auch schon in der Ferne blinken, in Gold, im Kunstdarm. Da gehen wir gleich auch noch ran.
Nein, ich war erst beim Printenbäcker und dann bei der Leberwurst.
Das ist alles in Butter
auf WDR 5. Interessante Mischung.
Den süßen Printen, von denen Herr Gothe heute noch begeistert ist und für die er uns jetzt auch eingenommen hat, wechseln wir gleich zum Herzhaften. Aber manche werden jetzt fragen, meine Güte, ich bin beim Regionalexpress Rubbel die Katze in Aachen, vielleicht sogar heute Nachmittag, heute Abend noch. Wonach kann ich gucken, wenn ich diesen Printenbäcker Klein finden will?
Also erstmal hat er auch einen sehr gelungenen Internetauftritt. Und da sagen wir mal zu, haben die anderen auch. Also wer jetzt die anderen noch probieren möchte, kann das natürlich auch gerne tun, um mal auch den Kontrast festzustellen. Und ansonsten gibt's ja unterhalb vom Dom gibt's ja diese Straße. Jetzt ist ja der Weihnachtsmarkt, läuft ja auch auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt dahin. Da schlagen eigentlich alle Printenbäcker auf in Aachen. Und man, auch wenn ich jetzt die von der Printenbäckerei Klein favorisiere, es ist natürlich dann auch immer eine Frage der Stilistik. Auch hier, wie beim Stollen, drauf gucken, dass es die geografisch geschützten, mit Siegel geschützten Printen sind. Dann ist man sich auf der sicheren Seite, was die Zutaten, also die verpflichteten Zutaten angeht. Und manche mögen es ja auch ein bisschen süßer. Ich finde an denen ja auch so gut, dass sie nicht so, die sind natürlich süß, aber die sind nicht, da steht die Süße nicht so im Vordergrund.
Dominant, genau.
Und mal ausprobieren. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß an dieser, ich nenne sie jetzt mal Printenmeile, entlang zu laufen. Und wenn man an der Printenmeile durch ist und dann leicht rechts, dann fangen die Metzger an. Und
da
bei den
liegt
Metzgern
die Leberwurst.
Gibt's die Leberwurst, die ab jetzt nicht mehr Leberwurst heißt, sondern Weihnachtsleberwurst.
Das allerdings kann ich jetzt mit der Nase nicht wahrnehmen. wahrnehmen. Sie riecht für mich wirklich nach einer ganz vorzüglichen, vielleicht sogar geräucherten. Mhm. Sie sieht auch, eine ist jetzt schon angeschnitten, aus wie eine sehr schöne, feine. Ich sehe nichts von Grieben oder Ähnlichem oder was sonst noch drin sein könnte. Sie haben mitgebracht feine Kalbsleberwurst, der Farbe nach, oder? Ist wenig Schwein drin, scheint mir.
Das können Sie vom Ansehen her nicht so entscheiden. Mhm. Also keine einzige, die hier liegt, ist Kalb, sondern alles Schwein, also Schwein gehabt in dem Falle. Was ich schön finde ist, und diesmal muss man wirklich sagen, kann ich auch nicht einen herausheben, sondern es gibt 14 Metzger in Aachen, die die Weihnachtsleberwurst anbieten.
Was macht sie denn zur Weihnachtsleberwurst?
Genau, das frage dass ich sie nur, auch. Dass sie nur gehört. Saisonal angeboten wird, also vor Weihnachtszeit, und dass sie mit ähnlichen Gewürzen arbeitet, wie sie bei den Printen. Oh. Das heißt, mit Weihnachtsgewürzen. Und das geht. Und sie ist natürlich auch qualitativ festgelegt. Also nochmal ganz kurz zur Geschichte. Das gibt's seit 55 Jahren, wird die Weihnachtsleberwurst in Aachen hergestellt und auch begutachtet von einer Kommission, also von der Fleischerei Innung. Und da ist Wolfgang Flachs, den muss man auch namentlich erwähnen, einer derjenigen, die das richtig angeschoben haben, wieder, dass das auch von der Qualität her und auch mit diesem geografischen Herkunftsschutz auch inzwischen besiegelt ist. Das heißt, da hat man schon wieder die Sicherheit, dass bestimmte Sachen nur drin sein können.
Also, und da darf ich jetzt ergänzen, wir haben hier nicht nur die, die ich gerade schon gesehen habe, im goldenen Kunstdarm, die ungefähr so eine Hand lang ist, sondern auch kleinere, die sehen aus wie aus dem Naturdarm. Ja. Ich bin nicht sicher, oder gewachsen.
Das Naturdarm, die ist geräuchert.
Das und die kann man sieht auch gerade mal so groß aus wie eine Kiwi, die Sie jetzt in der Hand haben. Ja, also ich könnte glatt mal eine ganze Leberwurst kaufen.
Die Größen sind nicht festgelegt. Zum Beispiel hier, das ist eine von denen, die auch, das ist der echte Anschnitt von der diesjährigen Prüfung. Und da sehen Sie auch die im Golddarm. Und an der anderen, das unten hier ist ein rotes Bändchen dran, an dem anderen blauen daran, kann man dann feststellen, von welchem Metzger es war, weil die Metzger natürlich anonym sind während der Prüfung. Sie
das
müssen
ist wie bei unseren Kostproben,
Hinverkostung. Sie genau. müssen anstellen. Und ich glaube, wir nehmen mal die hier. Das ist die aus der Originalprüfung. Ich war übrigens, darf ich erzählen. Sie
sieht ein bisschen dunkler aus, also fast rosa.
Ich hatte letztes Jahr die Ehre, bei der Prüfung eingeladen zu werden. Und ich kann sagen, dass eine hochseriöse Angelegenheit, wie da verkostet wird. Ich fand es natürlich auch als alter Leberwurst-Fan großartig, 14 verschiedene Leberwurstsorten zu probieren.
Und diese hier war einer Ihrer Favoriten, ja?
Wie gesagt, das ist eine diesjährige, da war ich nicht dabei, die aber eine Goldmedaille bekommen hat.
Und schmeckt ein bisschen wie eine französische Pâté, finde ich. Weil auch die Franzosen solche Gewürze benutzen. Das Süßliche.
Das finde ich jetzt sehr markant, wie süß sie tönt.
Sehr aromatisch, ja.
Toll ist der. Ist diese auch wie da wieder die Balance zwischen den Aromen? Also man könnte gar nicht genau sagen, welche schmecken Sie ein Gewürz raus?
Ich gestehe nein, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es für mich eine typische Weihnachtserfahrung ist.
Also ist schon süß, finde ich. Also ja, das ist süßer als eine normale Leberwurst.
Aber ich hätte jetzt gedacht,
also,
das wäre irgendwas von diesen Spezereien dabei, irgendwas mit Ingwer oder mit
Rosinengeschmack. Es gibt die dürfen nicht angestellt werden. Also es gibt bei denen angestellt bei der Prüfung, es gibt zum Beispiel auch welche mit Preiselbeeren drin und es gibt auch, die können auch mit Ingwer arbeiten. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen kann man schlecht sagen, also hier die beste zu sagen, ist quasi nicht möglich, weil alle grundsätzlich eine hohe Qualität haben, was die Machart angeht. Wobei muss man wissen, es ist ja eine Leberwurst, lebt ja davon, wie hoch der Leberanteil zum Beispiel drin ist, auch bei welcher Temperatur. Das restliche Fleisch muss gekocht sein, die Leber darf nicht gekocht sein, sonst ergibt es nicht diese Geschmeidigkeit.
Und das finde ich auch sehr überzeugend. Wir haben sie jetzt gerade als Scheibe hier und haben uns jeder ein Stückchen darunter geschnitten. Ich finde, sie steht sehr schön. Sie hat überhaupt nichts Schmieriges. Ja. Das ist, und trotzdem ist sie sehr homogen. Ja. Also die ist schon
und
sehr
angenehm. Und wenn Sie jetzt mal aufpassen, wir sind jetzt vielleicht auch geschmacklich noch leicht gehandicapt von der Printe.
Von der harten Printe.
Von der Gewürzmischung, weil die natürlich offensiver ist als die in der Leberwurst. Ja. Das finde ich, sollte auch so sein. Aber wenn Sie mal überlegen, was jetzt auch ist, die schmeckt kein bisschen süß nach. Das leicht Süße, was sie hat, ist vorne, aber hinten ist sie schön, würzig, herbe eigentlich.
Also dann kommt so richtig die Leberwurstgeschichte durch, ne? Also vorne ist sie richtig süß, das stimmt.
Und Sie hatten bei der Verkostung Weihnachtsassoziationen, Herr Gothe?
Vielleicht war ich insgesamt zugestimmt. Aber jetzt kriegen wir eine Weihnachtsassoziation, weil ich habe natürlich auch bei den unterschiedlichen Metzgern Leberwurst gekauft. Mhm. Bei der geräucherten können wir vielleicht gleich noch probieren, wenn wir wollen. War ich eher skeptisch, die habe ich auch aus Neugier gekauft, aber noch nicht probiert. Was wir jetzt hier haben, und die habe ich natürlich absichtlich mitgebracht, das ist die Printenleberwurst. Also die ist vom Metzger Corneli, auch in der Innenstadt, okay, nicht weit von der Printenmeile weg. Und die haben übrigens, ich glaube, wenn ich richtig nachgezählt habe, 6 verschiedene Weihnachtsleberwürste im Angebot, unter anderem auch eine mit Preiselbeeren. Und das habe ich gedacht, wenn wir schon eben Printen haben, jetzt nehmen wir die Printenleberwurst, wo Printengewürze drin sind.
Die hat noch ein bisschen mehr Streichweichheit, scheint mir. Ist aber, sie ist auch eine schöne Erfahrung.
Sie ist nicht so süß.
Weniger süß, jawohl. Finde ich auch. Oh, ein fantastischer Schmelz.
Ja, ein bisschen.
Hat denn jeder dieser Familienbetriebe seine eigene Rezeptur, was die Weihnachtsleberwurst angeht?
Die schmeckt fruchtig.
Ja. Es könnte ja auch möglicherweise Preiselbeer drin sein, aber nicht als Stück. Also wir haben da sämtliche Möglichkeiten, aber die ist, finde ich, sehr, sehr ausgewogen. Ja. Und vor allem, sie hat eine gewisse Eleganz in der Länge, wie sie hinten nachschmeckt.
Schmeckt also auch mehr nach Leber, finde ich.
Aber da fällt mir jetzt Ihre Assoziation nochmal ein, Frau Müller. Wenn man von einer Pastete, die oben so ein Fruchtgelee drauf hat, eine Scheibe nimmt und Gelee und diese Pastete miteinander vermischt, dann kommt dieser Ton dabei raus. Und das hat diese Leberwurst alles in einem.
Ich sehe euch begeistert.
Eine Anmutung von französischer Pastete.
Jetzt machen wir das noch so. Jetzt hat er sich diese kleine Kiwi-Große vorgenommen.
Weil ich gedacht habe, wenn wir schon so dabei sind.
Ich hätte gedacht, das könnte jetzt eine grobe sein. Ist es aber nicht.
Dann, vom Darm her. Die sind immer fein. Mhm. Also es gibt keine, zumindest in der Definition, keine grobe Weihnachtsleberwurst. Was ich missglaube, fällt mir gerade bei Cornelia noch ein. Das sollte man wissen. Ah, die ist ein bisschen fester, was aber bei geräucherten Würsten immer ist.
Genau. Ich dachte, sie lag in Herrn Gotes Satteltasche ganz oben und wurde besonders weich, aber nein. Das ist fester. Jetzt...
Herber, nicht so schmelzig.
Stimmt, ist ein bisschen so mehlig, ne?
Ja, also ist ein ganz anderer Typ.
Ein bisschen saurer auch fast schon für meine Wahrnehmung. Ja, aber ich finde sie auch gut.
Ja, also da
Sie haben gar keine schlechte erwischt.
Ne? Also wir reden hier gar nicht über gut oder weniger gut. Das ist auch von der Metzgerei Corneli. Aber da kann man mal sehen, ich werde fast schon versucht, die andere auch noch anzustechen, dass die völlig anders schmecken. Und dieses Herzhafte, was die hat, kommt natürlich auch dieses Geräucherte. Das ist schon, die Metzgerin hat mir gesagt, es ist leicht geräuchert, aber ist schon ordentlich geräuchert.
Das ist geräuchert, ja, schmeckt gut. Vor.
Auch im Naturdarm, da geht der Rauch dann natürlich gut durch. Was man noch sagen sollte, das Bezaubernde an diesen Weihnachtsleberwürsten ist ja nicht nur die Gewürzmischung, wenn man sie mag, sondern wir gehen kurz in den Fertigungsprozess der Leberwurst an sich.
Ja, und da kommen wir auch schon zum Schluss.
Wenn man Fleisch kocht, kocht ja was aus dem Fleisch raus. Und man darf bei so einer Leberwurst kein Fremdwasser wieder zufügen. Das heißt, wenn Sie 100 Kilo Fleisch haben, sind möglicherweise nur noch 97 Kilo dann im Topf. Dann dürfen Sie von dem Sud wieder zufügen, damit es wieder 100 Kilo werden. Und es ist Vorschrift bei der Öcher Weihnachtsleberwurst, dass das auch mit Sahne gemacht werden kann. Ja. Und zwar bis zu 3%.
Das schmeckt man.
Und ich würde wetten, dass auf der, dass Corneli bei der Printenleberwurst die 3%.
Da ist gut Sahne dabei, ja.
Ausgenutzt hat. Und das sollte ja der Schaden der Leberwurst nicht sein.
Köstlich.
Wir nehmen mit. In Aachen machen Sie nichts verkehrt, wenn Sie in diesen Tagen nach einer Weihnachtsleberwurst fragen, denn das scheinen die Metzger und Fleischer wirklich sehr gut zu beherrschen. Sie könnten bei den Printen sich souverän entscheiden, ob Sie eine vollschokolierte möchten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie eine weiche erwischen. Wenn Sie es mit Herrn Gothe halten und seinem Zahnarzt, dann gehen Sie auch herzhaft an die harten ran. Finger weg von Stollen, die schon freiwillig in der Tüte anfangen, vor sich hin zu bröseln. Deshalb vertrösten wir Sie gerne nochmal auf Herrn Gothes Ausflug nach Dresden. Und wir freuen uns jetzt schon unfassbar auf die Adventswochen.
Und wenn wir dann schon in Aachen sind und die Reise dahin gemacht haben, gebe ich noch einen jetzt leicht ominösen Tipp, den ich nicht weiter erklären werde. Fragen Sie bei den Metzgern auch nach der Karlswurst.
Der Karlswurst, okay, mache ich.
Das ist echt was.
Fahre demnächst nach Aachen.
Mit den Spezialitäten.
Wir danken unserer Cheftesterin Sigrid Müller, unserem Genussexperten Helmut Gothe.
Und natürlich Uwe Schulz.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.